Sie hören eine Predigt von New City Wien.
Erst vor ein paar Tagen habe ich beim Verkauf des Hauses meiner Tante geholfen. Aber ich muss zugeben, dass es eine ziemlich verrückte Sache ist, mitten in einer Pandemie ein Haus zu verkaufen. Und es war ein ziemlich verrückter Hausverkauf. Wir brachten es nur wenige Tage vor dem Lockdown auf den Markt, aber innerhalb eines Monats hatten wir bereits ein unterschriebenes Angebot, dankbarsweise. Wir dachten, alles lief nach Plan, bis die Käufer von dem Angebot zurücktraten. Glücklicherweise erhielten wir sofort danach ein weiteres Angebot von einem jungen Ehepaar, das zum ersten Mal ein Haus kaufen wollte. Wir freuen uns für Sie, aber wir mussten etwa 10 oder mehr Änderungen zum ursprünglichen Vertrag unterschreiben, um den Vertrag aufrecht zu erhalten. Mehrere von Ihnen sollten den Käufern mehr Zeit geben, um ihr Darlehen abzuschließen. Am Ende hat alles geklappt, also sind wir glücklich und Sie sind ebenfalls glücklich. Das ist die Sache mit Verträgen. Sie sind nur so stark wie die am Vertrag beteiligten Parteien oder die Personen oder Institutionen, die die Parteien unterstützen. Eine andere Sache, wenn es darum geht, ein Haus zu verkaufen, wenn du mehrere tausend Kilometer von diesem Haus entfernt bist, hilft es wirklich, einen guten Makler zu haben, jemanden, der die schwierige Arbeit der Vermittlung zwischen dem Käufer und Verkäufer übernimmt. Und wenn du jemals auf der Suche einem guten Makler in Hollywood, Florida bist, komm und bitte mich um eine Empfehlung. Verträge sind wichtige Sachen. Je größer das Geschäft, desto wichtiger muss der Vertrag sein. Denk an die wichtigsten Entscheidungen in deinem Leben oder in diesem Leben, an die wichtigsten Transaktionen wie zum Beispiel den Kauf oder Verkauf einer Wohnung oder noch größer wie die Ehe. Für solche Entscheidungen brauchen wir Trauzeugen oder Notare, wir brauchen Makler oder wir brauchen vielleicht sogar einen Schiedsrichter oder einen Vermittler. Wir machen große Versprechungen, dass wir, wenn wir den Vertrag nicht einhalten, ernste Konsequenzen tragen müssen. Wenn es um die Ehe geht, ist das Wort Vertrag nicht stark genug. Deshalb verwenden wir manchmal das Wort Bund oder Bündnis, den Ehebund. Das Wort Bund soll ein lebenslanges Versprechen sein, in Krankheit und Gesundheit, in Reichtum und Armut, bis das der Tod uns scheidet. Das Konzept eines Bundes hat seine Wurzeln im uralten Nahen Osten, in sogenannten Oberhoheitverträgen zwischen Königen, manchmal zwischen gleichrangigen Königen oder zwischen einem größeren und einem kleineren König, zwischen einem Oberherren und einem Vassalen. Der kleinere König, der Vassal, würde dem größeren König Loyalität versprechen. Und der Großkönig, der Oberherr sozusagen, würde versprechen, den kleineren König zu beschützen. Als die beiden Könige einen Bund schlossen, unterzeichneten sie ihr Bündnis nicht. Sie schlossen ihren Pakt nicht. Sie schnitten den Bund. Das ist das Verb, mit dem sie den Prozess beschrieben würden. Einen Bund schneiden. Ein Bund wurde immer mit Blut geschlossen, um die Bedeutung des Themas zu verdeutlichen. Ich weiß, dass es in unserer Kultur ganz fremd ist, aber vor 4000 Jahren nahmen Könige im Nahen Osten Tiere und sie schnitten sie in zwei Hälften. Sowohl der Oberherr als auch der Vassal gingen zwischen den beiden Hälften der Tiere hindurch. Es war eine dramatische Art und Weise zu erklären, wenn ich meine Seite des Bundes nicht einhalte, dann möge mein Blut genau wie diese Tiere vergossen werden. Es gab Festlegungen, die entweder von den zwei gleichberechtigten Parteien oder vom größeren König getroffen wurden. Sie würden jedes Jahr verlesen werden. Das in Blut geschnittene Versprechen erinnerte alle an den Bund, erinnerte sie an die Regeln des Bundes und die Folgen eines Bruches. Das ist der kulturelle Kontext als das Alte Testament oder besser gesagt, als der Alte Bund geschrieben wurde. Aber im biblischen Bund ist es kein Versprechen oder Pakt, das von zwei gleichberechtigten Parteien gemacht wird. Zwei gleichberechtigte Könige oder sogar ein größerer und ein kleinerer König. Der biblische Bund besteht zwischen Gott und Menschen. Zwischen dem einen wahren hohen König des Himmels und seinen Untertanen. Zwischen dir und mir. Gott ist hier der Souverän, nicht wir. Er ist der Oberherr. Er macht die Regeln. Er darf die Bedingungen und Bestimmungen festlegen. Er bestimmt die Konsequenzen bei Nichteinhaltung des Bundes. Er schneidet den Bund. Gottes Bündnis ist ein Versprechen, ein einseitiger Bund, den Gott selbst mit uns schließt, ein Versprechen in Blut gesiegelt. Das Gewicht, das hinter dem biblischen Bund steht, kommt direkt von der Herrlichkeit Gottes, dem Kavod, buchstäblich von der Gewichtigkeit Gottes selbst. Sein Wort ist sein Bund, ein Bund, den er nicht brechen kann. Es ist ein ewiges Versprechen, das mit Blut gegeben und gesiegelt wird. Wenn man beginnt zu verstehen, was im Bund ist und insbesondere das Verständnis des Bundes in der Heiligen Schrift, beginnt man, den Bund als einen roten Faden zu sehen, der sich vom Anfang bis zum Ende der Heiligen Schrift, von 1. Mose bis zur Offenbarung zieht. Die Sprache des Bundes ist überall in der Heiligen Schrift zu finden. Zum Beispiel aus dem Bund, den Gott mit Abraham geschnitten hat, an Mose und die Bundeslade in der Stiftshütte und die Bestimmungen des Bundes auf dem Sinai, die 10 Gebote, das Gesetz Gottes, das Volk Gottes befolgen sollte, bis hin zum Neuen Testament, zum Neuen Bund, beim letzten Abendmahl, als Jesus den Kelch mit dem Blut des Neuen Bundes teilt. Und wir beginnen den Bund in der Schrift gut zu verstehen, dann beginnen wir den Reichtum von Gottes Verheißung und Gnade zu sehen, die letztendlichen Kosten, die bei der Einweihung des neuen Bundes anfielen und die Gewissheit, die uns als Volk des Bundes gegeben wird. Und das möchte ich für uns alle. Also lasst uns diese Dinge im Gedächtnis behalten, wenn wir zu Hebräer 9 gehen. Fangen wir mit Vers 15 an. Das ist das Wort Gottes. Darum ist er auch der Mittler eines neuen Bundes, damit, da sein Tod geschehen ist zur Erlösung von den unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Denn wo ein Bund ist, da muss notwendig der Tod dessen eintreten, der den Bund gemacht hat. Denn ein Bund tritt auf den Todesfall hin in Kraft, da es keine Gültigkeit hat, solange derjenige lebt, der den Bund gemacht hat. Daher wurde auch der erste Bund nicht ohne Blut eingeweiht. Denn nachdem jedes einzelne Gebot nach dem Gesetz von Mose dem ganzen Volk verkündet worden war, nahm er das Blut der Kälber und Böcke mit Wasser und Purpurwolle und Jüssop und besprengte sowohl das Buch selbst als auch das ganze Volk. Wobei er sprach: Dies ist das Blut des Bundes, den Gott mit euch geschlossen hat. Auch das Zelt und alle Geräte des Gottesdienstes besprengte er in gleicher Weise mit Blut. Und fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt. Und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. So ist es also notwendig, dass die Abbilder der im Himmel befindlichen Dinge hierdurch gereinigt werden, die himmlischen Dinge selbst aber durch bessere Opfer als diese. Denn nicht in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, in einer Nachbildung des Wahrhaftigen, ist der Christus eingegangen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Auch nicht, um sich selbst oftmals als Opfer darzubringen, so wie der Hohepriester jedes Jahr in Heiligtum hineingeht mit fremdem Blut, denn sonst hätte er ja oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an. Nun aber ist er einmal offenbar geworden in der Vollendung der Weltzeiten zur Aufhebung der Sünde durch das Opfer seiner selbst. Vers 27. Und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten, nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Beten wir. Vater, hilf uns alle, diese fremde Begriffe zu verstehen, was dein Bund ist, was ein Vermittler ist und wirklich, wie das in unserem Leben auch ganz praktisch sein kann. Hilf uns, dein Wort zu verstehen, dein Evangelium. In Jesu Namen. Amen. Also vielleicht wisst ihr, dass wir uns in einer Predigtreihe befinden, die sich auf den neutestamentlichen Brief, ich werde wahrscheinlich mehrmals Neubündnissenbrief sagen, der Hebräer konzentriert, in ein Buch, das reich an Altbündnissen Referenzen ist, Referenzen des Alten Bundes. Allein in Hebräer 9 sehen wir das Wort Bund 7-mal verwendet. Der erste Vers unseres Abschnittes, Vers 15, ist in Wirklichkeit eine Zusammenfassung des ganzen Kapitels, in dem wir Verweise sowohl auf den alten als auch auf den neuen Bund sehen. Lesen wir die ersten Worte von Vers 15 noch einmal. Darum ist er auch der Mittler eines neuen Bundes. Also Jesus wird der Mittler eines neuen Bundes genannt. Aber was genau ist ein Mittler, ein Vermittler? Also eine Frage, hast du dich schon einmal mitten in einer Situation gefangen gefühlt? Vielleicht hattest du zwei Freunde, sogar zwei gute Freunde, die sich streiten und beide vertrauen sich dir an. Und wahrscheinlich hast du die Worte gesagt, ich will nicht mittendrin sein. Nun, ein Mediator, ein Mittler, ein Vermittler ist jemand, der mittendrin sein möchte, der bei der Vermittlung helfen will, um beide Seiten zusammenzubringen. Ein Mittler ist eine vertrauenswürdige Person, die von beiden Seiten respektiert wird, die bereitwillig ist, in der Mitte zu stehen und danach zu streben, die eine Partei gegenüber der anderen zu vertreten und umgekehrt, die versucht, Versöhnung herbeizuführen. Als ich also versuchte, das Haus meiner Tante zu verkaufen, wirkten die Makler ein wenig wie Vermittler und halfen uns auf einen fairen Preis zu einigen. Aber ehrlich gesagt, bei dem Hausverkauf gab es aber keinen großen Bedarf für eine große Vermittlung, weil beide Seiten schnell zu einer Einigung kamen. Aber mit dem Bund zwischen Gott und der Menschheit brauchen wir einen viel größeren Vermittler. Denn es gibt eine viel größere Kluft zwischen uns und Gott. Weil die Realität ist, dass wir alle den Bund Gottes gebrochen haben. Wir alle haben, wie Moses, die 10 Gebote gebrochen. Wir sind Bündnisbrecher sozusagen und wir verdienen den Tod für unsere Sünde. Und dazu kommt Jesus, der willige Vermittler eines neuen und besseren Bundes. Er ist der Gottmensch, der perfekt zwischen einem heiligen Gott und einer sündigen Menschheit steht, um uns wieder zusammenzubringen, um uns zu versöhnen. Paulus schreibt das genau in 1. Timotheus Kapitel 2, die Verse 5 und 6. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus, ein Gott und ein Mensch, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Also allein die Anwesenheit eines Vermittlers bedeutet, dass es zwei entfremdete Parteien gibt. Dass es etwas gibt, das sie trennt, dass ein Vermittler nötig ist, um die beiden Parteien wieder zusammenzubringen, sie zu versöhnen. Wir haben uns wegen der Sünde von Gott entfremdet und es muss eine Vermittlung geben. Jesus ist also der Mittler des neuen Bundes. Vers 15 noch einmal. Damit da sein Tod geschehen ist zur Erlösung von den unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Was soll das bedeuten? Also hast du jemals gefragt, wie wurden Menschen im Alten Testament gerettet? Nun, hier ist die Antwort. Direkt in Vers 15. Jesus starb als Lösegeld, um sie von den Sünden zu befreien, die unter dem ersten Bund begangen wurden. Also der erste Bund, das Alte Testament, das Alte Bund, das mosaische Gesetz wurde ständig gebrochen. Und die Menschen konnten es einfach nicht halten. Menschen werden heute nicht durch ihre Werke gerettet. Und sie wurden auch nicht durch Werke zu Moses Zeiten gerettet. Nicht durch die Einhaltung des Gesetzes, sondern durch Christus, der kommen würde. Und das bedeutet, dass das Opfer Christi für die Gläubigen des Alten Testaments rückwirkend ist. Man könnte sagen, dass das Kreuzeswerk Jesu Vergangenheits-, Gegenwarts- und zukunftsorientiert ist. Der Tod Jesu wirkt rückwärts und vorwärts. Jesus stirbt für die jüdischen Gläubigen in der Vergangenheit, die auf Jahwe vertrauten, die Blutopfer darbrachten und die sich auf den Messias in der Zukunft freuten. Und Jesus stirbt für die Menschen wie wir jetzt und in der Zukunft, die an sein Leben und Sterben vor 2000 Jahren glauben. Hebräer Kapitel 9, die Verse 16 bis 18 sagt: Denn wo ein Bund ist, da muss notwendig der Tod dessen eintreten, der den Bund gemacht hat. Denn ein Bund tritt auf den Todesfall hin in Kraft, da es keine Gültigkeit hat, solange derjenige lebt, der den Bund gemacht hat. Daher wurde auch der erste Bund nicht ohne Blut eingeweiht. Also in jeder Übersetzung, die ich gefunden habe, wird das griechische Wort diatheke in verschiedenen Worten in diesem drei Verse übersetzt. Manchmal wird es als Bund übersetzt, andermal als Testament. Sie alle pendeln zwischen Testament und Bund hin und her. Diese Begriffe sind ähnlich, aber sie sind nicht genau gleich. Ein Testament ist ein juristisches Dokument, das erst nach dem Tod in Kraft tritt. Aber ein Bund ist ein lebendiges Dokument, das von zwei lebenden Parteien gefasst wurde und sofort in Kraft tritt. Es wird mit dem Tode bestraft, wenn jemand es bricht. Es gibt aber gute Gründe für die Annahme, dass der Autor in jedem Fall, in unserem Abschnitt, über den Bund und nicht über ein Testament spricht. Denn das ist es, worüber er das ganze Kapitel hindurch gesprochen hat. Das ganze Buch hindurch. Und er verwendet jedes Mal dasselbe Wort, diatheke. Schauen wir uns noch einmal Vers 17 an. Es heißt übersetzt: Denn ein Bund tritt auf den Todesfall hin in Kraft. Aber wortwörtlich heißt es auf Griechisch: Denn ein Bund ist gültig über toten Körper. Und das mag seltsam klingen, aber erinnere dich daran, was wir am Anfang über die uralten Nahostenbündnisse, die Oberherrenverträge von vor 4000 Jahren gesagt haben. Die Bündnisse waren geschnitten. Sie galten nur über Leichen. Leichen, nicht die Leichen derer, die sie schufen, sondern die Leichen von Tieren schnitten sie entzwei. Und genau das entschied in 1. Mose Kapitel 15, als Gott einen Bund mit Abraham schneidet. Gott sagt Abraham, er solle Tiere in zwei Hälften schneiden und dann anstelle von Gott und Abraham durch die Tiere gehen, wie der Oberherr und Vasall. Gott macht es so, dass Abraham flach auf den Rücken fällt und sich nicht bewegen konnte, so dass Abraham körperlich nicht in der Lage ist, durch die Stücke zu gehen. Stattdessen gehen ein rauchender Ofen und eine brennende Fackel durch die Stücke. Und was soll denn das heißen? So, beide sind Bilder Gottes, wie die Wolke am Tag und das Feuer in der Nacht bei Mose und den Israeliten in der Wüste. Und Gott sagt in Wirklichkeit mit diesem Bild: Wenn ich den Bund nicht halte, Abraham, möge mein Blut vergossen werden. Aber das wird nicht passieren, weil ich werde den Bund halten, auf jeden Fall. Aber wenn du den Bund nicht hältst, möge mein Blut vergossen werden, nicht deins. Das ist unglaublich, erstaunlich. Das ist das Evangelium. Im Alten Testament, im Alten Bund, die unverdiente Gnade und aufopfernde Liebe Gottes, die uns frei gegeben wird. Gott hat von Anfang an, seit dem Buch Genesis, die Strafe von Bündnisbrechern wie uns auf sich zu nehmen. Und das bringt uns zu Jesus, dem Vermittler des neuen und besseren Bundes. Und auf Hebräer 9, wo wir sehen, dass der Bund von uns allen gebrochen wurde. Den Bund zu brechen bedeutet, dass einer von diesen beiden Parteien sterben muss. Auch wenn der Gott der Einzige, der den Bund gehalten hat, hat er versprochen, dass er derjenige sein wird, der bereit ist, den Fluch der Bundesbrecher auf sich zu nehmen. Gott hat die Bestimmungen des Bundes immer vollkommen erfüllt, hat jedes Versprechen, jedes Wort erfüllt, auch wenn wir in jeder Hinsicht versagt haben. Wir sind Versprechensbrecher. Und wir brauchen einen Versprechenshalter, der unseren Platz für uns einnimmt. Und deshalb weiht Jesus, der Vermittler des neuen Bundes, diesen neuen Bund mit seinem Blut ein. Erinnere dich an seine Worte beim letzten Abendmahl. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für viele vergossen wird. Jesus, der Verheißene, der Bundeshalter, der jeden Teil des Bundes erfüllt hat, nimmt bereitwillig den Fluch von Bundesbrechern wie du, wie dir und mir auf sich. Er bietet sein Blut als Bezahlung für unseren Bündnisbruch an. Und wie Vers 22 sagt, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Das bedeutet, dass es nur einen Weg zu einer Beziehung mit Gott gibt. Nur einen Weg. Der Autor hat durch das ganze Buch gesagt, dass es nur eine Hoffnung gibt, nur einen Vermittler, nur einen großen hohen Priester, eine Brücke zwischen Gott und der Menschheit, den Gottmenschen Jesus. Es gibt nur einen Weg für uns, mit Gott versöhnt zu werden. Und das ist Jesus, sein Blut, seine Gerechtigkeit. Ohne sein Blut gibt es keine Vergebung der Sünden. Ganz klar geschrieben. Aber viele Menschen sagen und glauben, dass es verschiedene Wege zu Gott gibt. Dass alle Religionen im Grunde genommen dasselbe lehren. Unser Text, Hebräer 9, Vers 22, heißt es, nein, stimmt nicht. Das ist nicht der Fall. Es gibt nur einen Weg. Ohne Christus, ohne das Vergießen seines Blutes, kann der nicht vergeben werden. Wenn du immer noch in deiner Stunde feststeckst, musst du die Strafe auf dich nehmen, ein Bündnisbrecher zu sein. Die Strafe der Sünde ist der Tod, eine ewige Strafe. Wenn wir uns diese Behauptung ansehen, dass es nur einen Weg zu Gott gibt, vielleicht mag das arrogant oder intolerant erscheinen. Aber wer ist der Arrogante und Intolerante? Das ist nicht mein Wort, das ist Gottes Wort selbst. Hebräer 9, 22 sagt, dass es ohne Blutvergießung keine Vergebung der Sünden gibt. Das ist Gottes Standpunkt. Es gibt nur einen Weg. Und Jesus selbst sagt in Johannes Kapitel 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Versuchen wir, eine höhere Perspektive als unsere eigene anzustreben, auf die Perspektive Gottes. Gott sieht eine Welt in der Rebellion gegen ihn. Die Geschichte der ganzen Menschheit ist voll von Krieg und Gier, Lust und Korruption. Unsere Nationen, unsere Länder sind zerbrochen, unsere Gesellschaften sind böse und jeder Einzelne von uns ist auf Egoismus und Selbsterhaltung bedacht. Wir alle kehren unserem Schöpfer den Rücken zu. Wir alle haben uns von Gott gefremdet. Wir alle rebellieren gegen ihn. Wir alle haben seinen Bund gebrochen. und wir haben die Strafe zu Recht verdient. Gott sieht unsere Rebellion und als ein gerechter und heiliger Gott, der in der Gegenwart der Sünde nicht bestehen kann, hat er jedes Recht, uns für unsere Rebellion zu bestrafen. Aber jetzt in all dieser Rebellion, in all dieser Zerbrochenheit, in all dieser Sünde, tritt Gott gnädig ein. Er wurde buchstäblich Fleisch, er ist Mensch geworden. Er nahm alle unsere Zerbrochenheit auf sich, persönlich, um für uns gebrauchen zu werden, als Christus sein Leben für uns hinzugeben. Und dann wagen wir sagen, Gott, das ist nicht genug, das ist intolerant und arrogant. Ich will, dass alle Wege zu dir führen. Ich ziehe einen anderen Weg vor. Nein, Jesus ist Plan A und es gibt keinen Plan B. Ohne das Vergießen von Blut gibt es keine Vergebung der Sünden. Vers 27 sagt uns Folgendes: Und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Die sind ernüchternde Worte. Jeder von uns wird eines Tages vor dem Gerichtsstuhl Gottes stehen. Wir alle müssen dies ernsthaft in Betracht ziehen. Was wäre, wenn all deine Gedanken des vergangenen Monats für alle sichtbar offenbart würden? Würdest du dann vor Gott und anderen schuldlos dastehen können? Ich sicher nicht. Aber wir müssen nicht nur für einen Monat, sondern für unser ganzes Leben Rechenschaft ablegen. Jeden Gedanken, jedes Wort, jede Tat kannst du schuldlos dastehen? Macht dir diese Gedanke Angst? Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass du dich auf diesen Tag freuen könntest, anstatt ihn zu fürchten? Das ist es, was der Rest des Satzes sagt. Vers 27 noch einmal. Und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten, nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Christen brauchen diesen Tag nicht zu fürchten. Wir können ihn sehnsüchtig erwarten. Wir können mit voller Gewissheit entgegensehen. Denn unsere Sünde wurde ein für allemal durch das Blut unseres Vermittlers Jesus, den Bundeshalters, bezahlt. Jesus verkündigt uns heute dieses gnädige Angebot. Schaue im Glauben auf Jesus. Du kannst dem jüngsten Tag mit freudiger Erwartung entgegensehen. Und wenn Jesus einige der letzten Worte der Bibel aus Offenbarung 22, Vers 20 sagt, ja, ich komme bald, dann können wir mutig und freudig antworten, ja, komm, Herr Jesus, komm schnell. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Lasst uns beten. Vater, wir bekennen, dass wir alle Bundesbrecher sind, dass du der Einzige bist, der den Bund gehalten hast. Und wir danken dir, dass Jesus den Bund für uns gehalten hat und sein Leben als Opfer für uns hingegeben hat. Hilf uns, auf Jesus zu schauen, der Autor und Vollender des Glaubens. In seinem Namen beten wir. Amen.